sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Willkommen zur 157. Folge von Sideline, dem USL Podcast. Oder ab heute dem USL Playoff Podcast. Denn sowohl die USL Championship als auch die USL League One haben die erste Runde der jeweiligen Playoffs absolviert. Und ich sag mal so, Anne und ich hatten ja echt tolle Prognosen aufgestellt, aber der Großteil von denen ist wirklich rauschend den Bach heruntergegangen.
In einer Parallelwelt haben die funktioniert.
Und Stichwort Anne, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Schönen guten Tag.
Ja, um ganz ehrlich zu sein, das Skurrile ist ja, obwohl es so viele Überraschungen gab, so wenig Tore gab es stellenweise. Also in der League One hatten wir einige Spiele, die gingen 0-0 aus und mussten im Elfmeterschießen entschieden werden. Und das Motto der USA Championship Playoff-Spiele waren 1-0. Das heißt, wir haben tatsächlich jeweils pro Liga ein Playoff-Spiel mitgenommen und wollen dann eher die Playoffs als großes Ganzes betrachten, anstatt euch heute mit irgendwie 8-9 Spielen zu langweilen, weil, naja, wenn eine Partie 0-1 endet, dann könnt ihr euch auch denken, wie der Actiongehalt höchstwahrscheinlich abgelaufen ist.
Wobei ja einige USL Championship Teams offensichtlich dachten, dass man mit roten Karten gewinnt und das darauf ein bisschen angelegt haben, aber das hat dann auch nicht die Entscheidung gebracht. Also ich glaube, sie waren einfach ein bisschen verwirrt, welcher Modus denn jetzt richtig ist.
Was tatsächlich sehr viel passiert ist, das waren News. Und wir haben eine Menge für euch. Es gibt eine große dramatische Sache und ein paar kleinere Dinge. Und üblicherweise ist es so, sobald ein Team die Saison beendet, ob freiwillig oder nicht, gibt es meistens die ersten Kadermitteilungen, wer vielleicht geht, bleibt und auch stellenweise, was die Trainer angeht. Und Anfang der Woche gab es gleich bei zwei Teams, die ausgeschieden sind, direkt die Nachrichten, was mit den Trainern passiert. Ich würde mal sagen, wir fangen mit dem wahrscheinlich nicht so krassesten an, was die Erwartung angeht. El Paso hat sich nach anderthalb Saisons von Wilmer Cabrera und seinem Co-Trainer getrennt. Die hatten ja El Paso letztes Jahr nach einem sehr schlechten Start, ungefähr zu, ich würde sagen, Saisonhälfte, übernommen. Die erste Saison lief ziemlich schlecht. Dieses Jahr haben sie in die Playoffs geschafft, waren lange Zeit auch auf Playoff-Kurs und hatten die meisten Tore der Clubgeschichte erzielt. Allerdings haben sie dann eben das erste Playoff-Spiel gegen Phoenix, einen Rivalen, verloren, in der sogar am schlecht besuchtesten Heimpartie in der Saison. Und da, ja, an dich die Frage, Anne, was hältst du von dem Abgang und generell, was hältst du von El Paso dieses Jahr?
Na gut, ihre Saison überlief ja ziemlich gut. Also sie haben mit dem dritten Platz in der regulären Saison abgeschlossen. Das ist ja schon eine ordentliche Leistung. Allerdings in den Playoffs dann so früh rauszufliegen, ist halt nicht so ideal. Und dementsprechend, ehrlich gesagt, ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass man generell bei El Paso mit Cabrera nicht so richtig zufrieden war und da im Hintergrund noch so ein paar Dinge möglicherweise stattfanden, weshalb man sich dazu entschied, nicht mit ihm weiterzuarbeiten. Wenn man es nur aufgrund der Leistungen betrachten würde, dann würde ich schon sagen, wäre es überraschend. Aber wie gesagt, ich hatte auch vorher schon den Eindruck, da passt irgendwas nicht so richtig und dass es da eventuell dann bald in Richtung Trennung gehen könnte. Vielleicht noch nicht jetzt gleich, aber später, gut, ist es dann früher passiert als erwartet.
Gehen wir zur nächsten Trainerentlassung und die hat tatsächlich sehr viele völlig überrascht und generell auch komisch erwischt. Und zwar bei den, ja nun, könnte man sagen, ehemaligen Meistern von den Colorado Springs Switchbacks. Die haben noch den letzten Meistertitel gewonnen, sind aber jetzt direkt in der ersten Playoff-Runde ausgeschieden. Und die haben ihren Trainer und den Sportdirektor entlassen. Was hältst du davon, liebe Anne?
Also ehrlich gesagt, die Entscheidung finde ich, wenn man sich das schon aufgrund der Leistungen von den Switchbacks in dieser Saison ansieht, noch weniger überraschend als El Paso. El Paso hat ja wenigstens eine mehr als solide Saison. Die Switchbacks haben sich mit Ach und Krach da irgendwie in die Playoffs gerettet, haben dann gegen Tulsa verloren, gegen die sie ja an dem Spieltag davor auch schon verloren hatten. Also das finde ich jetzt ehrlich gesagt, war abzusehen, dass man bei den Switchbacks da nicht zufrieden mit ist und dann in eine andere Richtung gehen wollen wird. Also mich überrascht quasi die Überraschung.
Okay, was ich noch ziemlich als Grund vermute, ist, in der Saison hat das Team den Besitzer gewechselt und bekam auch einen neuen quasi Hauptverantwortlichen, den die Besitzer mitgebracht haben, der früher bei Louisville sehr hohe quasi Rollen ausgefüllt hat. Und es hieß, dass der Trainer und der Sportdirektor so ein bisschen die letzten Leute der alten Clubbesitzer waren. Und dass das auch noch so ein bisschen eine Rolle spielen kann, dass eben quasi die neue Führungsriege ihre eigenen Leute unterbringen möchte oder in Zukunft unterbringen möchte. Und daher die Gelegenheit genutzt hat, jetzt auch mal so ein bisschen feucht durchzuwischen. Ich muss sagen, ich bin trotzdem ein bisschen überrascht, einfach weil Colorado Springs jetzt nicht das krasseste Team ist. Sie immerhin nach einem Meisterjahr, wo sie viele Stammspieler verloren haben, wie Ronaldo Damus, trotzdem wieder in die Playoffs gekommen sind. Ja, weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu früh war. Aber eben mit Blick darauf, dass es vielleicht ein paar quasi Streitereien, Schiebereien hinter den Kulissen gibt, ergibt das ja schon wieder ein bisschen mehr Sinn. Stichwort Trainer. Es gibt auch eine gute Nachricht. Denn in der USL League One gibt es ja ein Team, das nächstes Jahr mitspielen wird, also neu mitspielen wird. Und zwar Athletic Club Boise. Und die haben einen alten Bekannten als Trainer vorgestellt. Und kleiner Spoiler für die liebe Anne, du hast ein Trikot von seiner ehemaligen Mannschaft. Wer ist es denn?
Es ist Nate Miller. Den kennen wir von San Diego Loyal. Und ja, er war ja nicht nur bei San Diego und da ja durchaus auch ziemlich erfolgreich und beliebt, wenn ich mich jetzt nicht völlig falsch erinnere an ihn. Sondern er hat ja an verschiedenen Stationen Erfahrung gesammelt. Er war unter anderem am College unterwegs gewesen, wurde da ja sogar Trainer des Jahres, war Co-Trainer bei Real Salt Lake in der MLS, hatte ja auch, ich glaube, League One-Erfahrung schon gehabt. Also der hat schon einiges an Erfahrung sammeln können und da durchaus positive Bilanzen, weshalb man sich da durchaus einen sehr interessanten Trainer geangelt hat. Und ja, gut, das, was sie jetzt sich natürlich vornehmen, ist ja das, was sich Teams gefühlt immer vornehmen, aber trotzdem interessant klingt, weil ihr Ziel ist schon irgendwie, die Gemeinschaft vor Ort sozusagen oder so die Nachbarschaft damit einzubeziehen und eine gemeinschaftliche Vereinsstruktur im Prinzip oder Clubkultur, was auch immer, dazu installieren. Mal sehen, ob ihm das so gelingt. Aber trotzdem finde ich, es ist ein sehr guter Pick als erster Head Coach.
Und er kommt ja quasi aus der Gegend und soll sehr heimatverbunden sein, was ja auch noch dann für ihn spricht. Und wenn du freiwillig den Posten bei Salt Lake aufgibst, um diese Aufgabe zu übernehmen, ist das auch durchaus eine Charakterstärke. Und daher, ja, ich bin gespannt. Also der Club hat vieles schon getan, auch hinter den Kulissen. Mit Casey Keller, auch eine Legende des US Men's National Team, in die Ownership-Gruppe geholt. Ich meine ja. Und daher, ja, ich bin gespannt, was Nate Miller tun wird. Und schon mal eine gute Verpflichtung, was das angeht. Stichwort Verpflichtung. Sporting Jacks hat auch noch den Trainer bekannt gegeben für die Männermannschaft. Das ist ein netter Mann aus Schottland, Jamie Fox, der bis da ja Trainer war, noch nicht so viel auf sich aufmerksam gemacht hat. Ja, nur so als kleines Trainer-Update. Aber wenn du nichts mehr zu den Trainern hast, lass uns doch zum großen Thema kommen.
Unbedingt.
Ja, die Liga ist ja so in einem Zwischenstadium. Einerseits hat sie sich stabilisiert nach den chaotischen Jahren Anfang der 2000er, 2010er Jahren. Auf der anderen Seite wollen sie jetzt noch ein Stück größer werden und peilen ja die erste Liga an und auch einen Abstieg. Und mitten dieses Tohuwabohu kam jetzt die wunderschöne Nachricht in quasi Anführungszeichen, dass ein weiteres Team sterben wird. Und das kam sehr unerwartet in die Presselandschaft und in die Fanlager rein. Daher die Frage an dich, um welches Team geht's und was vor allem waren so deine Eindrücke von der ganzen, nennen wir es mal, Kommunikation?
Also erstmal zur Kommunikation, die war sehr wild. Und das Team ist North Carolina FC. Und im Prinzip bestand die Kommunikation aus zwei Wegen. Und das hat definitiv für Aufsehen in der US-Fußballszene gesorgt. Also ich glaube, um dieses Thema ist in dieser Woche niemand herumgekommen, egal ob man es wollte oder nicht. Weil sie haben ja zuerst verkündet, dass sie in der nächsten Saison nicht spielen werden. Was ja noch sehr weitreichende Folgen hat, über die wir dann gleich noch diskutieren werden. Und zusätzlich, dass sie dann künftig aber in der ersten Liga der USL spielen wollen. Was dann wiederum interessant ist, wenn du quasi 3 Sekunden vorher verkündest, ja, also wir spielen nächste Saison nicht, dann aber verkündest, ja, aber also sobald dann die erste Liga spielt, da sind wir dann mit dabei. Das ist ja ein bisschen fraglich, wie sie Strukturen für eine erste Liga aufstellen wollen, wenn sie es noch nicht mal schaffen, in der Championship offensichtlich ein Team konstant am Leben zu halten, sondern es dann so kurzfristig auch vom Spielbetrieb abmelden. Das ist in meinen Augen immer ein sehr, sehr schlechtes Zeichen und spricht nicht dafür, dass man langfristig auf sie für die erste Liga zählen könnte. Wenn sie denn überhaupt jemals antreten.
Ja, ich bin ganz bei dir. Was die Sache für mich auch skurril macht, ist ja die ganze Idee mit, was man haben muss, wenn man Erstligateam ist. Eins der Sachen ist ja, du brauchst ein Stadion mit 15.000 Zuschauerkapazitäten. Wenn man sich mal anguckt, dass North Carolina eigentlich in den letzten Jahren immer so in dem ja, schlechtesten 3-4 Teams ist, was die Zuschauerschnitte angeht. Aktuell haben sie irgendwas um die 2.000, 2.500 in der Saison. Frage ich mich schon, woher das plötzlich kommen soll, dass man da dann plötzlich mit nochmal fast 12.000, 13.000 Zuschauer obendrauf gewinnen will. Und ich muss sagen, mich hat dieses Team, mich hat diese Nachricht auf mehrerlei Hinsicht schlecht erwischt, was so das Bauchgefühl angeht. Denn der eine oder andere weiß ja, dass ich früher Supporters Group Mitglied bei OKC Energy war, dem Team aus Oklahoma. Und mich hat dieses ganze Hickhack und diese Bekanntgaben sehr daran erinnert. Denn OKC gab hier zuerst völlig unerwartet und auch unvorbereitet bekannt, yo, wir machen jetzt Pause für ein Jahr, angeblich wegen Stadionrenovierung. Das hat auch sehr viele Spieler kalt erwischt, die das auch durchs Pressestatement überhaupt erst erfahren haben. Dann kam nach dem ersten Jahr Pause, hey, wir machen doch länger Pause, bis uns die Stadt das geplante Stadion 2027 hinbauen wird, falls doch kann. Seitdem wurde das Team verkauft, seitdem blieb still, seitdem ja, gab es auch noch nichts Neues, was das Stadion angeht. Und dieses, hey, wir klinken uns aus, weil wir keinen Bock mehr haben, hoffen wir dann mit einem schönen, tollen Stadion quasi ein paar Schritte vorwärts zu machen, die uns gar nicht zustehen, hat mich eben sehr an OKC erinnert, was jetzt North Carolina durchziehen will. Finde ich sehr schlecht. Vor allem, wenn du es weder finanziell bisher hinkriegen kannst, ein Championship-Team am Laufen zu halten, weiß ich nicht, wie du auch dann die Mindesterwartungen der Spielergewerkschaft für ein Erstligateam erfüllen willst. Und eben, also was mich so ein bisschen nervt, ist der Aspekt, ja, der Owner ist nicht krass reich, ja, es kostet natürlich ein Team, auch jetzt die 2 Jahre bis ProRail am Laufen zu halten, Geld. Aber wenn es dir doch wirklich um dein Team ging, da würdest du doch trotzdem auf irgendeinem Wege weiterspielen. Und wenn es um Amateurfußball ist oder in der UPSL in der 4. Liga mit einem Team aus College Kids, da würdest du trotzdem sagen, komm, beziehungsweise im Profifußball zurück, so wie Texoma, wollen aber trotzdem die Community weiter am Leben erhalten. Aber so jetzt, paar Tage vor dem wichtigen Playoff-Spiel gegen Rhode Island, einfach den Stecker zu ziehen und sagen, yo, Entschuldigung, aber in ein paar Tagen sind alle Mitarbeiter, alle Trainer, alle Spieler und so weiter arbeitslos. Finde ich sehr, sehr fragwürdig vom Charakter her. Und wie du schon sagtest, ob dieses Team A zurückkommen wird und B überhaupt ansatzweise es auch leisten kann, ein Erstligateam zu sein, weiß ich nicht. Also von vorne bis hinten stinkt die Sache sehr, sehr unschön.
Absolut. Ein anderer Aspekt ist ja auch, wie geht's mit den Spielern und den Trainern und den Mitarbeitenden weiter? Weil die haben jetzt alle quasi noch Arbeitsverträge für 2 Monate und danach müssen sie zusehen. So, der Zeitpunkt, der könnte vielleicht noch schlechter sein. Beispielsweise hätte er jetzt im März oder so verkündet, dass das Team eingestellt wird. Das wäre, glaube ich, noch blöder. Aber trotzdem ist auch jetzt der Zeitpunkt nicht besonders ideal, weil durchaus der ein oder andere Platz in den Kadern der verschiedenen Teams schon vergeben ist oder man da schon in den ersten Vertragsverhandlungen steckt und das so entsprechend für die Spieler von North Carolina schwieriger wird. Aber ja, die müssen jetzt versuchen, irgendwie innerhalb von 2 Monaten ein neues Team zu finden, müssen dann mit großer Garantie umziehen und ja, hoffen überhaupt, dass sie ein Team finden, in dem sie spielen können und vielleicht auch nicht zu sehr große finanzielle Verluste haben. Also das ist ja nochmal so ein anderer Aspekt, der da eine Rolle mitspielt. Die Spielergewerkschaft der USL ist da jetzt auch in den letzten Tagen ziemlich aktiv gewesen und man hat auch gemerkt, dass auch Spieler von anderen USL Championship Teams da durchaus auch Solidarität gezeigt haben und das Thema immer wieder mit aufgeworfen haben, wie blöd die Situation jetzt für diese Spieler ist, dass sie das so kurzfristig erfahren haben und ja, jetzt halt quasi vor einer bald unlösbaren Herausforderung stehen. Alles überhaupt nicht ideal. Allerdings bringt mich das auch zu einem Punkt, der mir immer bei der USL bis heute Sorgen macht. Weil so die Chaosjahre der 2010er, ehrlich gesagt, ich habe nicht den Eindruck, dass die vorbei sind, sondern gerade wenn man sich jetzt mal die letzten Jahre aus der USL betrachtet und da brauchen wir nur einen Blick in die Championship zu werfen, dann müssen wir noch nicht mal in die niedrigeren Ligen gehen oder in den ins Organisationsgrad von der Super League, die sich ja als erste Liga schimpft. Wenn wir nur mal schauen, wie viele Teams in den letzten paar Jahren, also seit 2020, ihren Spielbetrieb in der USL Championship eingestellt haben, dann ist das ehrlich gesagt ein bisschen besorgniserregend. Und dass sie jetzt noch eine weitere Liga eröffnen wollen, die dann Erstligastatus haben sollen und dann ProRel einführen wollen, auch das wird da, glaube ich, nicht so richtig oder befürchte ich, nicht so richtig beihelfen, um da mehr Stabilität reinzubringen. Die MLS hatte auch mal so eine Phase, aber ja, das war, ich überlege gerade, ob es in den 2010er Jahren war, eher sogar noch vorher, also sagen wir mal in den 2000er Jahren, wo es so ein paar Teams gab, die sich dann wieder abgemeldet hatten. Mittlerweile ist diese Liga ziemlich stabil, wenn man sich mal anguckt, welche Teams da sind. Und hat sich ja auch ordentlich aufgebaut, beziehungsweise besteht jetzt aus ziemlich vielen Teams. Bei der Championship, auch da ist natürlich, man sieht eine deutliche Entwicklung zu den 2010er Jahren. Oder zu ihren Entwicklungsjahren, sagen wir es mal so. Aber das ist noch immer nicht 100%ig fest alles. Und mich besorgt ein wenig, ob sich die Liga nicht eventuell doch übernehmen könnte, wenn jetzt noch eine zusätzliche Liga dazukommt, aber man allein in der Championship schon sieht, wie viele Teams sich da zuletzt abgemeldet haben. Also San Diego beispielsweise ist ja ein gutes Beispiel noch. Memphis ist ja auch weg, Reno ist weg. Das sind ja schon in sehr wenigen Jahren einiges an Teams gewesen.
Bin ich ganz bei dir. Vor allem die Spielergewerkschaft hat so ein schönes Statement gepostet, wo es dann auch hieß, die USL an sich sollte es vielleicht in Zukunft mehr darauf achten, dass existierende Teams auch weiter bestehen, anstatt immer nur auf neue Teams zu gucken, die in die Liga kommen sollen, eben weil so viele Teams in den letzten 10 Jahren gestorben sind. Da bin ich auch ganz dabei. Und deswegen, ja, ist keine gute Sicht. Und bringt mich aufs letzte Thema, was ich auch ein bisschen quasi untergehen lassen wert finde, weil die Liga halt sehr gehypt hat. Die Liga, also die USL an sich, hat jetzt bekannt gegeben, dass sie einen Verantwortlichen für die kommende erste Liga haben wollen oder eingestellt haben. Es handelt sich um einen Menschen mit Premier League-Erfahrung aus England und dem ehemaligen CEO von Stoke City, Tony Scholes. Der soll allerdings, wie ich gehört habe, auch erst ja irgendwann 26 dazukommen. Also auch nicht gerade sofort anfangen, die Liga aufzubauen. Und eben, weil du meintest, dass wir gucken sollten, was generell gerade an Teams kaputt gegangen ist, sehe ich das Ganze auch ein bisschen skeptisch, gerade mit der ersten Liga, mit den Hypes und Ambitionen, weil wo soll das Geld plötzlich herkommen? Um zum Beispiel die Teams am Leben zu halten, um den Fallschirm zu spannen zwischen Pro-Rail-Teams, damit die Teams nicht sofort draufgehen, wenn sie absteigen. Weil wo soll das herkommen, wenn wir jetzt schon ständig Teamsterben haben und es ja auch keine krassen Sponsoren gibt, die immer eben jedes Jahr Millionen oder Milliarden an Fernsehgeldern oder so spenden. Um es kurz zu machen, die Nachricht von North Carolina ist schlecht für North Carolina, für die Fans, für die Spieler, für die Verantwortlichen, aber auch ein schlechtes Zeichen für die Liga, was die Stabilität angeht.
Ja, übrigens auch. Also North Carolina ist ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, in welche Richtung die erste Liga, die USL, eigentlich auf gar keinen Fall gehen darf. Weil eigentlich müsste die USL ganz klar sagen, nee, North Carolina, wir können euch hier nicht in die erste Liga aufnehmen. Ihr schafft es ja nicht mal, beständig in der zweiten Liga zu sein. Und stellt den Spielbetrieb kurzfristig, gut, jetzt nicht so extrem kurzfristig, man weiß es ja immerhin, bevor der Spielplan steht, aber stellt den Spielbetrieb einfach ein mit der Begründung, ihr wollt in die erste Liga. Das ist ja, da merkt man ja schon, irgendwo an mit hoher Wahrscheinlichkeit fehlt es an finanziellen Mitteln. Und genau so ein Team willst du ja eigentlich nicht in der ersten Liga haben. Und viel schlimmer ist ja noch, was passiert denn eigentlich, wenn es wirklich den Auf- und Abstieg gibt und sie dann mal absteigen, weil die Saison nicht so gut gelaufen ist? Stellen sie dann wieder kurzfristig den Spielbetrieb ein, weil sie nicht genug verdienen würden in der zweiten Liga? Also die USL müsste eigentlich da ihre eigenen Kriterien so hoch wie möglich halten, eben um überhaupt beständig sein zu können, um ausreichend Teams natürlich haben zu können, aber eben um auch sie zu halten und damit das System funktionieren kann. Weil was bringt es dir, wenn du am Ende 8 Teams hast, aber dann so ein Team wie North Carolina dabei hat, die ja möglicherweise maximal 1 oder 2 Jahre überstehen und dann wieder weg sind? Dann musst du ja wieder irgendein anderes Team finden. Also dann jetzt eigentlich die Zeit nutzen, die du hast, und dir finanziell solide Teams suchen, mit denen du mit der Liga starten kannst, dann Auf- und Abstieg mit einführen kannst, damit du dein Alleinstellungsmerkmal im Gegensatz zur MLS hast. Und dann kannst du immer noch abwarten, wie sich's entwickelt und wie viele Teams du noch dazu nehmen willst. Aber North Carolina wäre ich die USL, für mich definitiv ein Team, was ich nicht nehmen würde. Du holst dir ja quasi die Katze im Sack. Was ist das? Gibt's irgendein Tier aus North Carolina, was special ist? Du holst dir das North Carolina-Tier im Sack.
Was ich auch wieder krass finde, ist die Diskrepanz oder der Unterschied zwischen Frauen- und Männerteam. Also, bei North Carolina FC ist quasi keine Sau im Stadion. Bei dem Frauenteam in der NWSL hast du teilweise Zuschauerrekorde und ordentlich Stimmung. Und ich finde, so gut es ja auch ist, den Frauenfußball in den USA zu stärken, indem du auch Teams hast, ich finde es irgendwie seltsam, dass du stellenweise deine Männerteams so krass schleifen lässt, was irgendwie Marketing und Aufwand und generell angeht, dass du so Teams hast wie Charlotte Independence, wo du nicht mal 1000 Zuschauer im Schnitt pro Heimspiel hast, und dann Ascent, die ihr erstes Jahr letztes Jahr gespielt haben, mit deutlich mehr Zuschauern jede Woche aufgewartet haben. Also auch eine seltsame Richtung, die an Männerteam zu nehmen und das dann quasi nur so nebenbei, wenn überhaupt, im Leben zu halten.
Wobei man da aber sagen muss, ist es wirklich so, dass das Männerteam da schleifen gelassen wird? Oder ist einfach das Interesse am Frauenfußball in den Regionen vielleicht höher, weil du vielleicht sogar schon eine gewisse Übersättigung im Männersport oder Männerfußball in den Regionen hast? Carolina ist ein oder Charlotte ist ein schönes Beispiel dafür. Du hast ja schon ein anderes Männerteam. Muss man dann zu Charlotte Independence gehen, deren sportliche Leistung wankelmütig ist? Eher nicht. North Carolina dagegen gibt es ja eben auch schon, also North Carolina Courage in der NWSL gibt es ja schon deutlich länger. Und die haben schon ihre Fangemeinde und die bieten dann vielleicht auch einfach den interessanteren Fußball oder das interessantere Event-Erlebnis. Ob das Männerteam da jetzt wirklich schleifen gelassen wird, weiß ich nicht. Vielleicht sind sie einfach nur nicht interessant genug, wenn du einfach quasi das fünfte Männerteam, das fünfte 0815 Männerteam hast, aber davor oder schon ein etabliertes Frauenteam im Stadion hast. Oder generell einfach der Frauensport vielleicht interessanter ist für die Zielgruppen. Ist ja manchmal auch so rum vielleicht. Übrigens für North Carolina, aber durchaus interessant, der Besitzer oder dem Besitzer gehören ja beide Teams. Und North Carolina Courage, die ja durchaus, also du hast es ja gerade schon gesagt, haben einen hohen Zuschauerdurchschnitt, haben auch 2025 ihren eigenen Zuschauerdurchschnitt nochmal übertroffen. Allerdings sind auch sie in den letzten Jahren nicht ohne Kritik durchgelaufen, sondern sie waren damals eines von den größten Teams oder von den Teams, was den größten Skandal in der Affäre rund um sexuelle Belästigung durch Trainer bzw. verantwortliche Personen in den Clubs hatte. Das war die große Ermittlung, die damals in der NWSL stattgefunden hatte. Das war 2021. Und der Trainer von North Carolina war ein gewisser Paul Riley. Und das war eines von diesen wirklich sehr krassen Beispielen, bei denen es die sexuellen Übergriffe gab. Und auch da hatte man übrigens dem Clubbesitzer, auch der blieb nicht unerwähnt in dem Bericht, es gab einen unabhängigen Ermittlungsbericht, und auch der Clubbesitzer ist da nicht so fein mit rausgekommen. Also, da ist auf ganz vielen Ebenen noch Arbeit zu erledigen.
Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Keine gute Stabilität für die USL. Und ich würde sagen, bevor wir euch jetzt in die Pause entlassen, wenn ihr uns eure Meinung mitteilen wollt zu diesen Themen, zur Stabilität der USL oder auch eben North Carolina, lasst uns das auf den bekannten Wegen da, auf unseren sozialen Netzwerken oder, soweit ich weiß, kann man auch bei Spotify zum Beispiel Kommentare schreiben. Lasst uns gerne wissen, wir würden gerne hören, ob ihr das ähnlich seht oder ob ihr sagt, komm, es muss immer irgendwo ein bisschen Schwund geben, um die Teams quasi zu haben, die wirklich Interesse daran haben. Wir sind offen, eure Meinung zu hören. Und jetzt würde ich sagen, ist es Zeit für ein Päuschen.